Am 1. Juli 2026 wäre Hans-Werner Henze 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wiederholen wir eine historische Zeittonsendung aus dem Jahr 2016. Lothar Knessel hat sich damals mit dem Briefwechsel zwischen Hans-Werner Henze und Ingeborg Bachmann beschäftigt. Lothar Knessel, Mitbegründer von Wien Modern und legendäre Radiostimme. Er war selbst nur ein Jahr jünger als Henze und Bachmann. Hier seine radiophone Auseinandersetzung mit einer menschlichen und künstlerischen Herzens- und Seelenverwandtschaft. Eine Zeitreise mit der alten Zeittonsignation.
Zeitton.
219 publizierte Briefe und Ansichtskarten von Hans-Werner Henze an Ingeborg Bachmann und nur 33 von ihr an ihn. Oder waren es mehr, verloren gegangen im Wechsel der Wohnstätten? Sie alle verraten tiefreichende Gemeinsamkeit, offenbaren Herzens- und Seelenverwandtschaft. Nur spaltenschmalen Einblick gewähren die folgenden 50 Minuten, gestaltet von Lothar Knessel. Der von Hans Höller unter dem Titel »Briefe einer Freundschaft« sorgfältig und sozusagen völlig unfrisiert herausgegebene Briefwechsel wirft ein leidenschaftlich loderndes Licht auf zwei Persönlichkeiten, deren eine, Ingeborg Bachmann, die bekennt, nur im Schreiben zu existieren und brüderliche Rettung von der anderen erhofft, und diese, Hans-Werner Henze, innig geschwisterliche Zuneigung zu jener empfindet. Zwei Dezennien hindurch die Vision vom nicht realisierbaren gemeinsamen Leben. Dennoch ineinander veradert das Sehnen nach Italien, der eigentlichen Heimat. Erstmals trafen sie einander im Herbst 1952, da waren beide 26 Jahre jung, während der Literaturtagung der Gruppe 47 auf Burg Berlepsch nächst Göttingen. Sie las aus ihren Gedichten, die ihn begeisterten.
Wohin wir uns wenden im Gewitter der Rosen, ist die Nacht von Dornen erhellt. Und der Donner des Laubs, das so leise war in den Büschen, folgt uns jetzt auf dem Fuß. Wo immer gelöscht wird, was die Rosen entzünden, schwemmt Regen uns in den Fluss. O ferne Nacht! Doch ein Blatt, das uns traf, treibt auf den Wellen bis zur Mündung uns nach.
Noch am Tagungsort schreibt ihr Henze bange fragend.
Burg Berlepsch, 1. November 1952. Liebes Fräulein Bachmann, ich sehe Sie nicht mehr. Montag früh fahre ich nach Köln. Wenn Sie wollen, nehme ich Sie mit. Ihre Gedichte sind schön und traurig, aber die Idioten, selbst Leute, die so tun, als ob sie verstünden, verstehen nicht. Adieu, ihr Ha.
Aria 1 aus Nachtstücke und Arien für Sopran und großes Orchester. Es sang Michaela Kaune, Peter Rusitzka leitete das NDR-Sinfonieorchester. Bachmann schrieb für Henze eine zweite Strophe zu den vier Zeilen »Im Gewitter der Rosen«. Er komponierte das Werk erst 1957. Es wurde ein Dialog der Künste. Sie, die Lyrikerin, die vorerst komponieren wollte, und er, der Komponist, dem Sprache unerlässlicher Impulsgeber war, sublimiert zur geistigen Rede. Bachmann wiederum entdeckte im musikalischen Ausdruck der Sprache eine Möglichkeit, die Grenzen des nur Sprachlichen zu überwinden. Die Grenzen des jeweils persönlich Intimen, die Privatsphären, öffneten beide, wenn auch sorgend, es könne etwas zerbrechen. Henze weiß, dass eine Ehe, an die er vage gedacht hatte, wegen seiner Homosexualität die falsche Entscheidung gewesen wäre und er seinen Weg besser allein zu gehen habe.
Ischia, 24. April 1954, an Ingeborg. Es ist ziemlich schwer für mich, dir zu schreiben. Ich sollte mich zutiefst schämen. Ich merkte, dass ich nicht in der Lage sein würde, mich in diese Ehe zu stürzen, dass ich nicht einmal sprechen konnte vor lauter Angst. Nun kann ich dich nur bitten, mir zu verzeihen. Wahrscheinlich wäre das Leben zur Hölle geworden, vor allem für dich. Ich danke dir, dass du um mich gezittert hast, als du den Skandal um meine Arbeit miterleben musstest. Leute, die das Einzige im Leben verlachen und niederbrüllen, was mich ab und zu ein wenig beglückt.
Rom, 1. Mai 1954, an Hans Werner. Bitte glaube nicht, dass ich verletzt war, weil du es dir anders überlegt hast. Wenn ich deinen Brief lese, denke ich, dass du nur wegen dieser Heiratsidee Angst hattest, Angst, dass ich es ernst nehmen könnte und du nicht wusstest, wie du herauskommen könntest. Was mir so leid tut, ist, dass das in der Zeit deiner großen Schwierigkeiten mit Boulevard Solitude passierte. Du schreibst, dass du mir dankst für mein Zittern damals um deine Musik. Da gibt es nichts zu danken. Ich werde es immer tun. Das kann sich nicht ändern. Ich glaube nicht an Gerechtigkeit im Leben und an schöne Prinzen. Wir sollten beide diese Angelegenheit vergessen und in Zukunft das Beste machen aus unserer Freundschaft.
Die Aufführung von Boulevard Solitude in Rom wurde bei der Premiere am 7. April 1954 im Teatro dell'Opera vom aufgebrachten Publikum niedergeschrien. Andernorts erzielte Henzes 1952 uraufgeführtes lyrisches Drama durchaus Erfolg.
Thank you.
Sinfonisches Intermezzo 2 aus der Oper Boulevard Solitude, eine Umgestaltung von Prévosts Manon Lescaut. Henze rückt den verlassenen Armand de Greux ins Zentrum des Interesses. Claudio Abbado dirigierte das Gustav Mahler Jugendorchester. Davor war Henzes Bühnenschaffen auf das Ballett ausgerichtet. Zum Beispiel auf Maratona di Danza, 1957 in Berlin uraufgeführt. Bemerkenswert, weil Luchino Visconti der Regisseur war. Oder Undine. Zur Entstehung dieses Balletts schreibt er:
London, 28. Januar 1957. Liebes Mädchen, liebliche Doktorin.
Im gesamten Briefwechsel übersprüht er seine Briefpartnerin voller Fantasie, mehrsprachig, mit Koseworten wie Dearest Sweetie, Adorable Sorella, Mein Schatz, Liebster Irwisch, Carissima Bimba, aber auch Liebe Effin oder Armes, geplagtes Etwas und vieles mehr. Zurück zum Brief aus London.
Ich habe mich an die kalten Füße, das schlechte Essen, die schmutzigen Hemdkriegen und an den Gin gewöhnt, den ich lieber mit Ginger als mit Tonic trinke. Ich gehe nicht viel aus, bleibe zu Hause und komponiere. Ich habe mich in den zweiten Akt begeben, den ich so schön wie möglich machen will. Ich habe keine Angst vor dem Schönen, ich habe sie nicht mehr und meine kleine Hand zittert, wenn ich die schönen Töne aufs Papier schreibe. Die Nobili kommt übermorgen hierher wegen des Bühnenbildes für das Ballett. Ich freue mich, diese wunderbare Bühnenbildnerin im Royal Opera House einzuführen. Hoffentlich machst du dir das bewusst, dass ich jetzt ein königlicher Kompositeur bin.
Und zwei Monate später aus Neapel, 26. März 1957.
Ich bin schon tief drinnen im Sturm. Wenn ich erschöpft bin, instrumentiere ich das der zähen Materie abgerungene rasch. So steht es in Reinschrift da und kann nicht mehr entwischen.
Den erwähnten Sturm entfacht Mergott Tirrenio. Das Ballett Undine wurde von Frederick Ashton choreografiert. Als freie Version der romantischen Erzählung Friedrich de la Motte Fouqués in die mediterrane Welt transferiert. Uraufgeführt am 27. Oktober 1958 im Covent Garden unter der Leitung Henzes. Margot Fonteyn, der Komponist nannte sie die Assoluta und das fragile Instrument, tanzte die Titelrolle. Musik aus dem Ballett, das turbulente Klavierkonzertino.
Thank you.
aus dem Ballett Undine, das Klavierkonzertino mit der London Sinfonietta, geleitet von Oliver Nussen, am Klavier Peter Donohue. Das Zentrum des gemeinsamen Schaffens von Bachmann und Henze sind die Opern Der Prinz von Homburg und Der junge Lord. Da wie dort wird die Gestaltung der Libretti von Grund auf diskutiert. Schon davor setzt die Suche nach dem Wie und der Art eines Opernstoffes ein.
Wien, Anfang Oktober 1955 und Klagenfurt. Caro heißen hier die Hunde, also nicht Caro, liebster Hans. Hier im Griechenbeisel spielen sie gerade Offenbach, wofür ich immer eine horrible Schwäche gehabt habe. Ich werde jetzt in die Klagenfurter Stadtbibliothek gehen und dort die Traviata und all die Dinge lesen, die mir Not tun. Bleib mir gut und schreib mir zur Oper alles, was dir einfällt. Sono sempre il tuo amico, sei tua Ingeborg.
Henze fürchtet, sie könnte ihm abhanden kommen.
Napoli und Ischia, 12. bis 13. Oktober 1955. Liebe Ingeborg, wenn ich nun auch noch dich verlieren müsste, was sollte ich dann tun? Maybe I'm in a hell already. Ich habe den Gedanken, dass du es einfach nicht schaffen kannst. Wenn es so ist, wäre ich sehr traurig, aber es soll zwischen uns nie ein Missverständnis geben. Ich müsste dann einen anderen Mitarbeiter finden, aber die ganze schöne Idee wäre zum Teufel. Die Zeit mit dir, die du mir versprochen hattest, war meine größte Hoffnung.
Klagenfurt, 19. und 20. Oktober 1955. Mein Lieber, weißt du, dass das Nachdenken über ein Libretto, notabene auch über ein Stück und überhaupt über Figuren, Menschen, die irgendwo hingestellt werden müssen, aus einer Tür kommen und sich dann vor uns verbeugen müssen, an ganz bestimmte Konditionen gebunden ist? Weil wir von Libretti reden, denke ich nur an den Rosenkavalier und noch einiges andere Bewunderungswürdige. Übrigens ist Gesellschaft auch in der Traviata vorhanden. Man kann überhaupt nichts motivieren in einem Stück, wenn nichts Verbindliches da ist, und sei es noch so fehlerhaft. Die Traviata ist nicht möglich ohne eine herrschende Moral, der Rosenkavalier nicht ohne eine fiktive herrschende und so fort. Ich muss wohl selbst herausfinden, was zu machen ist, aber vielleicht kommt dir unversehens etwas in den Sinn. Ich denke, wir werden darüber zu reden anfangen, wo wir einander treffen könnten für eine große Opernbesprechung. Vielleicht Venedig, mit Gigi und leichter Bogenführung des Tages. Natürlich ist es wahnsinnig schwer, eine Oper zu schreiben. Addio, stai mi bene, Ingeborg.
Das alles ähnelt einem Leitfaden, was bei der Herstellung eines Musiktheaters zu bedenken sei, es aber derzeit meist unterlässt. Wenn Bachmann die Gesellschaft anspricht, ist das sozialkritisch gemeint. Der Briefdialog, immer wieder gleichsam spielerisch mehrsprachig, ist vorerst auf ein Opernprojekt für Donaueschingen bezogen, das sich zerschlug. Mit Gigi ist Luigi Nono gemeint. Bachmann und Henze waren mit ihm befreundet. Und mit Bruno Materna. Und auch das eine politische Positionierung mit Wolfgang Hildesheimer. Zeitsprung zum Prinzen von Homburg. Dreiaktige Oper nach dem Schauspiel Heinrich von Kleist, literarisch eingerichtet von Ingeborg Bachmann. Das auslösende Moment für diese Arbeit überrascht. Es war Luchino Visconti.
Napoli, 20. Dezember 1957. Carissima, ich sprach lange mit ihm über die Oper, er schlägt mir den Prinzen von Homburg vor. Jetzt lese ich ihn, er sagt, das sei genau die 19. Jahrhundertoper, die ich machen wolle, wie er sagt. Was du machen willst, ist der Prinz von Homburg. Ich bin mir noch nicht sicher.
Schon zwei Wochen später ist das anders.
Liebes Ingelchen, ich glaube, das ist eine tolle Idee. Es eignet sich sehr formal und ausdrucksmäßig für das, was ich suche. Und schreibe mir deine Opinion.
Und knapp 4 Monate danach aus Neapel Grundsätzliches.
Die beiden Künste könnten sich vereinen, dadurch, dass eine Lyrik komponiert wird und dann gesungen und von Instrumenten umspielt, kommentiert. Dadurch wird Musik noch nicht Literatur und umgekehrt. Einige Moderne lehnen es ab, Worte zu komponieren, weil sie finden, dass der Gebrauch von Worten der Reinheit der Musik Abbruch tue. Was den Homburg betrifft,
ist das Libretto Anfang Mai 1958 noch im Rohzustand, mit Leerstellen und Wünschen an Bachmann. Bei ihr sucht er Rat und baut auf ihre poetische Kraft.
Carissima Adorabile, ich habe meine ersten Geistesflüge bezüglich der Musik für den Kleist. Ich habe sie mit Händen berührt. Ich könnte es nie vergessen, wenn du mich in dieser Situation im Stich ließest. Es ist eine heilige Angelegenheit. Andererseits, wenn du kämst und mir hülfest, würde ich dir das auch nicht vergessen. Wir müssen jetzt diese ersten Schritte tun und ich werde dir die ersten Sachen vorspielen.
Allmählich kommt das Projekt in Schwung. Bachmann, mit Arbeit überlastet, klagt aus Paris über steinerne Stunden oder lähmende Aufregungen. Aber dem Homburg-Libretto widmet sie sich. Henze, Anfang September 1958, schwärmerisch aus Neapel.
Alles ist kurz in dieser Oper, zum Glück. Ich bin mit dem Libretto sehr zufrieden. Bis jetzt gibt es keine Schwierigkeiten zwischen Text und Musik. Alles entwickelt sich aufs Beste.
Da war er zu optimistisch. Denn im April 1959 erfahren wir, nach wie vor aus Neapel:
Ich habe ziemliche Schwierigkeiten mit dem Schluss des zweiten Aktes. Bin müde und erschöpft und abgenutzt wie ein alter Anzug. Nur gut, dass mir einigermaßen klar ist, dass das bisherige im Homburg schön und, wie du wolltest, hart geworden ist und streng. Die Dissonanzen sind abgenutzt wie alte Anzüge. Überall glotzen dich Formeln an. Dein Verdienst und deine Anbetungswürdigkeit liegen ja gerade darin, den Formeln auszuweichen. Nun gut, mein Schätzchen, hock dich nieder und brüte wieder ein paar Verslein aus. Be a good girl and behave yourself. Love, Hans.
So war es denn auch. Aus der Oper Der Prinz von Homburg, die Schlussszene mit Homburg, Hohenzollern, Natalie und Auf zum Sieg.
Oh,
Schlussszene aus Henses Prinz von Homburg mit Wladimir Rudzak in der Titelpartie, Heinz Hopper als Hohenzollern, Lieselotte Völser als Natalie und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg Dirigent Leopold Ludwig. Ingeborg Bachmann wollte in die Schlussszene, anders als Kleist, eine human neue Perspektive einbringen.
Nicht in der opernhaft naiven Apotheose, die zeitverhaftet unreflektiert ist, werden die Begreifenden sich aufhalten, sondern für immer bei den schmerzlichen Worten Nataliens: Ach, was ist Menschengröße, Menschenruhm?
Es blieb jedoch aus dramaturgischen Erwägungen bei Kleists Schluss, geschärft durch den Aufruf gegen die Starre der Staatsräson. Uraufgeführt wurde das Werk 1960 an der Hamburgischen Staatsoper. Danach stockt der Briefwechsel. Die Kontakte bleiben. 1963 erleidet Ingeborg Bachmann den Tiefpunkt ihres bewegten Lebens, als Max Frisch sie verlassen hatte und sie an Suizid dachte. Ihr langer Brief vom 4. Januar aus Uetikon am See in der Schweiz ist ein erschütterndes Seelenbild. Die größte Niederlage ihres Lebens, wie sie schreibt. Zum Schluss der Hilferuf an Henze.
Ich muss hier heraus, und sei es nur für ein paar Tage. Und ich möchte mit dir fröhlich sein und mich freuen können. Und ich weiß niemand, mit dem ich das kann und können möchte, außer dir. Ach, Hans, wenn es einen Himmel gibt, dann wird er dir das wohl vergelten. Ich umarme dich.
Henze half ihr, die Krise zu überwinden. Ab 1964 kommt es noch einmal zum intensiven Miteinander anlässlich der zweiaktigen komischen Oper »Der junge Lord« nach Wilhelm Hauffs Parabel »Der Affe als Mensch«. Die Korrespondenz setzt erst wieder mitten im Schaffensprozess ein. Bachmann gestaltet das Libretto eigenständig, der Komponist lässt ihr freie Hand. Im Juli 1964 war man schon mitten in der Arbeit. Henze aus Castel Gandolfo, seitenlang.
Das vierte Bild, die deutsche Winternacht, ist nun bei 35 Grad im Schatten so gut wie beendet. Ich habe keine Textänderungen gemacht, nur hier und da fehlte aus rhythmischen Gründen mal eine Silbe, die habe ich einfach hinzugedichtet. Mit eurer Erlaubnis. Es ist ein schönes Duett geworden zwischen Luise und Wilhelm, hat viel Freude gemacht. Dann der Auftritt des Bürgermeisters und seiner Herren, alles wie es eine komische Oper halt will. Zum fünften Bild, manche Dinge aus dem ersten Akt tauchen nun wieder auf, natürlich verwandelt, aber manches doch erkennbar. Dennoch ahnen weder der Bürgermeister noch die anderen Herren, noch das Publikum, dass der Sekretär, wenn er über die Studien Barats spricht, oft die Töne des Affen Adam aus dem Zirkus in den Mund nimmt. Nur die Musikologen merken es, vielleicht.
Lord Barat ist der gelehrige Affe. Der Komponist hofft insgeheim, dass nicht nur die Musikologen die motivischen oder klanglichen Analogien heraushören. Und er treibt die Dichterin an, braucht Texte sofort, attestiert ihr ein verzögerndes Schildkrötenverhalten, freilich verzeihlich durch die Qualität ihrer Arbeit, wünscht von ihr Disziplin und systematisches Arbeiten als einziges Mittel gegen das Unglücklichsein. Uraufgeführt wurde das Werk Ende 1965 in Berlin. Aus der komischen Oper »Der junge Lord«, zweiter Akt, das erwähnte schöne Duett Luise-Wilhelm ist vorbei. Luise hat sich in den Affen Lord Barat verliebt, himmelt ihn an. Wilhelm versucht zunächst vergeblich, sie zurückzugewinnen. Der junge Lord, zweiter Akt, mit Lauren Driscoll in der Titelpartie, Edith Matthies als Luise, Donald Grobe als Wilhelm und dem Orchester der Deutschen Oper Berlin, Dirigent Christoph von Dohnanyi. In seinem ersten Brief an Ingeborg Bachmann schreibt Henze, ihre Gedichte seien schön und traurig. Schön im Sinne des in Italien erblühenden Humanismus, traurig metaphorisch, zuweilen eine nicht definierbare Wehmut, wie sie in so manchen Kärntner Liedern mitschwebt. Und einmal antwortete sie:
Nimm die Lieder, die ich dir schuldig bin und die ich für dich geschrieben habe. Und nimm diese Erfahrung, die nicht die Hoffnung zerstören soll. Du bist so begnadet mit deinem Schreiben. Man muss nur dafür bezahlen. Und unsere Engel sind dunkel.
Aus der Chorfantasie über die Lieder von einer Insel, Insel als Symbol des Künstlers, der soziologisch vereinsamt, untergeht wie jene erstarrte Nobelgesellschaft auf einer Laguneninsel nächst Venedig in Hildesheimer lieblosen Legenden. Dort weilten Ingeborg Bachmann und Hans-Werner Henze niemals.
Thank you.
Ein Zeitton mit Zitaten aus dem Briefwechsel Ingeborg Bachmann-Hans-Werner Henze, rezitiert von Nina Strehlein und Bernhard Eppensteiner.
Eine historische Radiosendung aus dem Jahr 2016, gestaltet vom 2022 verstorbenen Radioredakteur Lothar Knessel. Zum Schluss ein Ausschnitt vom ORF-Musikprotokoll 1986 aus der Chorfantasie über die Lieder von einer Insel von Ingeborg Bachmann, Musik Hans-Werner Henze. Das Pro Arte Ensemble Graz, Leitung Karl Ernst Hoffmann. Mehr zum Bachmann-Schwerpunkt von Ö1 finden Sie online unter oe1.orf.at/Bachmann. Eine aktuelle musikalische Auseinandersetzung mit einem Text von Ingeborg Bachmann haben wir am 21. Juni in Zeitton gesendet, die Uraufführung von Frühling, leeres Land von Wolfgang Sauseng auf Basis einer Erzählung von Ingeborg Bachmann. Hier geht es jetzt weiter mit Susanna Niedermayer. Sie widmet sich einer Legende an den Turntables. Noch einen spannenden Zeitturnabend wünscht Rainer Elstner.